Herr, wir möchten Jesus sehen. Das ist einer von den zentralen Sätzen in diesem Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Kirche hören werden im Gottesdienst und über das wir auch schon heute sprechen in diesem Bibelgespräch. Herr, wir möchten Jesus sehen. Das möchten wir und wir schauen in die Heilige Schrift, um Jesus zu sehen, zu erkennen. Und ich begrüße Sie dazu ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich und ich freue mich, wenn Sie bei diesem Bibelgespräch dabei sind. Mit dabei sind auf jeden Fall auch die Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Das ist Mutter Maria Theresia. Hallo, grüß dich,
hallo,
Mutter
Gabi.
Theresia.
Grüß dich.
Und Schwester Franziska Katharina. Hallo, Schwester Franziska.
Ja, hallo und grüß Gott.
Wir betrachten also in diesem Bibelgespräch schon das Evangelium des kommenden Sonntags. Das ist das Evangelium des 5. Fastensonntages, bereits also der Sonntag vor dem Palmsonntag. Wir finden den Text, der uns da von der Kirche vorgelegt wird, im Johannesevangelium im 12. Kapitel und dort die Verse 20 bis 33. Also wenn Sie die Bibel zur Hand nehmen möchten, dann die Verse Johannes 12, die Verse 20 bis 33. Wir freuen uns auch, wenn Sie dann später in diesem Bibelgespräch auch bei uns mitsprechen. Sie können natürlich auch den Schott, das Schott-Messbuch zur Hand nehmen mit den Messtexten. Da finden Sie dann das Evangelium vom 5. Fastensonntag in dem entsprechenden Kapitel. Jetzt bereiten wir uns erst einmal dafür, das Wort Gottes zu hören und wir tun das mit einem Gebet. Schwester Mutter Theresia wird das für uns sprechen.
Heiliger Geist, wir bitten dich, lass uns verstehen, was wir nun hören. Lass uns tun, was wir verstehen und schenke uns, dass wir immer willig dich, den Heiligen Geist, in unserem Herzen aufnehmen und danach fragen, was dein Wille für uns ist. Amen.
Amen. Hören wir nun den Evangeliumstext, der uns durch diese Stunde begleiten wird. Schwester Franziska.
In jener Zeit traten einige Griechen, die beim Osterfest in Jerusalem Gott anbeten wollten, an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde.
Soweit also die Worte des Evangeliums. Wir haben bei etwas Musik nun die Möglichkeit, diese Worte in uns wirken zu lassen und vielleicht auch hinzuhören, welcher Abschnitt ganz speziell in uns nachklingt.
Musik.
Im Bibelgespräch sprechen wir mit den Klarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz über das Evangelium des kommenden Sonntags, Johannes 12, die Verse 20 bis 33. Wir haben es eben gehört, den Abschnitt, und wollen nun einmal hören, was so das Erste ist, was uns angesprochen hat, die ersten Gedanken, die uns so in den Kopf gekommen sind. Schwester Franziska, machst du den Anfang?
Ja, gerne. Ja, vielleicht einfach nur zwei Punkte jetzt in der ersten Runde. Ich hoffe, dass es nicht dieselben Punkte sind, die auch Mutter Theresia gerade eingefallen sind, weil sich das oft so oft deckt. Aber ich sage jetzt einfach das, was mich zuerst angesprochen hat. Das ist nämlich der Satz, den du vorhin in der Einleitung schon gesagt hast, dass die Griechen sagen, Herr, wir möchten Jesus sehen. Das ergreift mich immer wieder, wir möchten Jesus sehen. Also Menschen, die wohl schon mal von ihm, von Jesus gehört haben, von seinen Taten, von seinen Wundern möglicherweise, sie haben den Wunsch, Jesus zu sehen. Also es sind keine Juden, die, gläubig erzogen, aufgewachsen sind. Es sind Griechen, es sind Heiden, die den Götterkult kennen, und sie möchten gerne Jesus sehen. Und ich frage mich, wie viele Menschen heute haben diesen Wunsch, einmal Jesus zu sehen oder von Jesus zu hören, wenn sie nicht im Glauben erzogen sind. Also diese Sehnsucht, Jesus sehen zu wollen, ist doch in den Menschen schon seit 2000 Jahren drin. Also diese Sehnsucht existiert. In der heutigen Zeit sieht es oft so aus, als wäre sie geschwunden, aber es gibt sie dennoch. Und ich bin überzeugt, auch wenn jemand dieser Sehnsucht nicht nachgibt, er trägt sie in sich, Jesus sehen zu wollen. Das ist das eine. Und das zweite, was mich persönlich sehr berührt, ist das, was Jesus dann sagt. Ich möchte nicht sagen, es ist eine Antwort, es ist eine Erwiderung auf das. Es ist eigentlich gar keine rechte Antwort. Er sagt jetzt nicht, na gut, komm, dann gehen wir mal hin, sondern er spricht ganz existenzielle Worte, ganz aus seinem Inneren. Und da sagt er ungefähr in der Mitte in Vers 27, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und es erschüttert mich selbst immer wieder, auch wenn ich die Worte höre dann im Evangelium, die er spricht auf dem Ölberg, im Garten Gethsemane. Also Jesus ist wirklich im Innersten erschüttert. Er ist Mensch wie wir, er ist auch Gottes Sohn, aber er reagiert auch ganz menschlich und er kennt die menschliche Erschütterung der Seele. Also es ist jetzt nicht etwas Aufgesetztes oder etwas, was er sich vorstellen kann, sondern er ist wirklich im Innersten erschüttert. Und dass er dann in dieser Erschütterung sagen kann oder fragen kann, ja, was soll ich jetzt sagen? Soll ich den Vater bitten, dass er mich rettet? Und er sagt selbst die Antwort, ich bin doch deshalb in diese Stunde gekommen. Also er ist bereit, den Willen des Vaters zu tun, aber es erschüttert dennoch seine Seele und er geht seinen Weg weiter, trotzdem es sicherlich von innen her für ihn ein sehr schwerer Weg ist, aber er geht ihn. Das sind die beiden ersten Gedanken von mir.
Danke, Schwester Franziska. Mutter Theresia?
Natürlich habe ich auch diesen Satz gerne. Wenn die Griechen kommen und Jesus sehen wollen, ich glaube, das ist eine Vorwegnahme von dem, was wir einmal alle tun werden, nämlich Jesus anschauen. Also es hat immer wieder etwas mit Schauen zu tun, mit Anschauen, die Schönheit schauen oder wie Mose Jahweh gebeten hat, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Also der Mensch möchte schon etwas vor Augen haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Also dieses Wort, das habe ich als Mädchen, habe ich das immer so hart gefunden, wenn ich mir vorgestellt habe, meine Güte, wenn ich jetzt als Weizenkorn sterben muss, was habe ich davon? Das habe ich mir dann immer so vorgestellt, dann sterbe ich und na und? Ja, also diese Fruchtbarkeit, die dann daraus erwächst, die wollte mir eigentlich nicht so ganz in den Kopf, weil ich damals wahrscheinlich noch nicht selbstlos genug war, um auf die Fruchtbarkeit zu schauen. Also dieses als Weizenkorn in die Erde gesenkt werden, das war doch schon eine harte Vorstellung. Und Ich denke, wenn Jesus seinen Tod, seinen Opfertod darunter versteht, dass er als Weizenkorn in die Erde gesenkt wird, dann war das ja auch etwas, was ihn doch erschüttert hat, wie er später sagt. Und das Dritte, was mir bei diesem Evangelium sehr bedeutsam ist, dass Jesus zum Schluss dieses Evangeliums sagt, ich werde alles an mich ziehen. Also es kommt immer nur auf ihn an. Bei allem, in unserem ganzen Leben, im Glauben, in der Kirche, er wird alles an sich ziehen. Und zwar alles, wirklich, da ist nichts ausgenommen. Das sind die drei Punkte, die ich zuerst mal bringen möchte.
Danke, Mutter Theresia. Und bei mir war es so, mir ist auch aufgefallen, dass Jesus diesen Griechen, die nach ihm fragen, nicht so die Antwort gibt, kommt, lasst, bringt sie zu mir oder so, wie wir das auch von früheren Evangelien kennen, wo er die Menschen einfach zu sich bringen lässt, sondern eben er antwortet in dieser ganz existenziellen Weise, wie Schwester Franziska schon gesagt hat. Und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das vor, diese ganze Evangelium, da man hat das richtig das Gefühl, wie sich da etwas zusammenballt. Also man, die Menschen hören eine Stimme, die klingt wie ein Donner. Man hat so das Gefühl, als würde da eine unglaubliche Spannung reinkommen in die ganze Geschichte Jesu. Und mir ist das manchmal so ein bisschen wie, als wenn bei einem Film, wenn es anfängt, auf einen Höhepunkt zuzugehen und die Spannung schon in der Atmosphäre, in der Musik richtig mitknistert, so habe ich fast ein bisschen das Gefühl, als wäre das dort. Also Jesus antwortet nicht mehr so praktisch, direkt, unmittelbar, wie er das früher oft getan hat, sondern er geht gleich ganz ins Existenzielle. Man merkt, diese Griechen kommen, diese Heiden kommen auf ihn zu. Er merkt, alles beginnt so auf ihn zuzudrängen. Und seine Mission geht auf den Höhepunkt zu, aber dieser Höhepunkt ist so ganz anders, als alle sich das erwarten. Und er weiß das. Und wie Schwester Franziska auch schon gesagt hat, das ist nicht so, dass er das einfach da hineinsegelt, sondern das erschüttert ihn zutiefst. Wahrscheinlich ist diese Erschütterung für ihn noch ungleich größer, als sie für uns ist, weil er als Gott und Mensch viel feinere Sinne hat, viel wahrscheinlich noch empfänglicher ist auch für das Leiden, für die Bosheit vor allem, die wahrscheinlich an uns teilweise schon abperlt, weil wir sie gewöhnt sind. Und bei ihm ist das nicht so. Das heißt, ihn muss das ja alles noch viel mehr treffen als uns, was da jetzt auf ihn zukommt. Und er steht da und spricht von seiner Mission in einer Weise, die das ganz Zentrale und Wesentliche in den Blick nimmt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, man merkt richtig diesem Evangelium an, wie es so hindrängt auf diese Stunde, von der Jesus spricht, und diese Stunde, die eben am Kreuz ist, in der Erhöhung und dann in diesem Hinabsinken. Das ist ja dieses Hinauf und dann in die Erde hineinsinken, sich fallen lassen. Und und das geht uns eigentlich, geht wahrscheinlich jedem Lebenden so sehr gegen den Strich. Und auch Jesus ist das nicht einfach so, einfach da hinein, ja, einfach hineingesegelt, wäre jetzt mein Ausdruck, sondern für ihn war das auch so, dass er sein ganzes Leben da in diese Bewegung mit hineinnehmen musste und den, wie es auch später heißt von Paulus, dann im Leiden den Gehorsam lernt, also der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, und das merken wir auch. Und ich denke manchmal, sagen wir uns, ach ja, wir sind nur so kleine Menschlein, und für Jesus war das was anderes, aber ich denke, für ihn war es mindestens so schwer wie für uns, und er war aber viel klarer als wir und hat uns deshalb den Weg so zeigen können. Genau, das ist das eine, wo ich das alles so ein bisschen, was ihr gesagt habt, nochmal mit hineinfassen möchte, in diese Bewegung, in die Jesus da hineingeht und uns mitnehmen möchte. Und dann noch ein Satz, den ich früher so mehr überlesen habe, aber den ich jetzt wunderschön finde, ist, wo Jesus sagt, wenn einer mir dienen will, folge er mir nach, und wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und das finde ich wunderschön, auch wenn wir wissen, dass selbst wenn der Weg für uns auch mal schwer ist und trocken, hart, dunkel, wie auch immer, das heißt, dann sagt Jesus, folge mir nach, und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Das heißt, wo wir auch sind, wenn wir ihm nachfolgen, sind wir bei ihm. Und an hoffentlich an unserem Sein, wo wir stehen, kann man hoffentlich auch ein wenig erkennen, wo er steht. Genau, das sind so die Gedanken, die mir zu diesem Evangeliumstext einfallen, auch sehr grundsätzlicher Art. Genau, ich denke, wir hören gleich noch ein wenig Musik und dann wollen wir noch in ein paar Einzelheiten hineingehen. Aber ich möchte zunächst nochmal Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, jetzt auch mitzusprechen beim Bibelgespräch unter der Nummer 089 517 008 008. Können Sie uns erreichen? 089 517 008 008. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann müssten Sie zunächst die Vorwahl für Deutschland wählen, 0049 und dann die 89517 008 008. Also herzlich willkommen in diesem Bibelgespräch mitzusprechen. Im Bibelgespräch sprechen wir über das Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Es ist ein sehr bekanntes Evangelium aus dem Johannesevangelium genommen. Das Evangelium unter anderem, wo Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Das ist ein sehr bekannter Satz, den man wahrscheinlich aber auch durch sehr vieles Nachdenken nie bis ins Letzte ergründen wird. Wir sprechen in diesem Bibelgespräch über dieses Evangelium, diesen Vers und auch andere daraus. Wenn Sie mitsprechen möchten, 089 517 008 008 ist die Hörernummer. Da können Sie gerne auch Ihre eigenen Gedanken mit einbringen. Ja, also wir haben verschiedene Punkte schon angesprochen. Dieses Evangelium ist sehr, sehr reichhaltig. Wer weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo man genau anfangen soll, weil sehr viele Punkte und sehr viele Verse es wert sind, vertieft zu werden. Aber dieser Vers vom Weizenkorn, der ist ja wirklich ganz bekannt und dennoch immer noch so sperrig, wenn Jesus da sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit es nicht alleine bleibt. Umkehrschluss wäre, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Das ist klar. Denn wenn wir ein Weizenkorn vor uns haben, dann ist es klar, wenn man das einfach nur hinlegt und nicht in die Erde fallen lässt und setzt und dort sterben lässt, dann kann kein neues Leben daraus erwachsen. Wenn wir das jetzt auf unser Leben übertragen, auch unser Leben als Christen, was kann das für uns bedeuten?
Zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, jemand kümmert sich immer nur um sich selber. Also alles, was er tut, meint er immer sich selber. Das ist etwas, als würde er mit der Zeit immer mehr vereinsamen, als würde er immer mehr alleine bleiben. Also er hat Angst, dass andere ihn missbrauchen könnten oder überfordern könnten oder zu viel verlangen könnten. Und um dem allem schon mal vorzubeugen, bleibt er einfach allein und sucht immer nur seinen Vorteil, sein Leben. Also er will sein Leben für sich selber genießen. Nur so als wohl hinkendes Beispiel, aber dieser Egoismus, würde ich jetzt mal sagen, der Angst davor hat, wirklich für andere da zu sein, wirklich sich verausgaben zu müssen, für andere da zu sein, sich zurückzustecken, wenn andere ihn brauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Familienmutter denke, damit könnte sie wahrhaftig nicht in ihrer Familie glücklich werden.
Aber ich meine, das ist ja das leuchtet noch ein, das ist ja menschlich gut verständlich, dass wenn man sich in sich zurückzieht, dann alleine bleibt. Mir fällt bei diesem Bild, das Jesus da gebraucht, fallen mir zum Beispiel die ersten Christen ein. Und mir fallen Christen ein in Ländern, wo Christen schwer verfolgt werden, wo sie es gar nicht so leicht haben. Oft ist das ja so, also bei den ersten Christen war das so und teilweise auch heute in Ländern, wo das Christentum verfolgt wird, da breitet es sich aus. Also gerade die ersten Christen haben ja unter schwerer Verfolgung gelitten und da hat sich das Christentum wie wahnsinnig ausgebreitet. Während in unseren Breiten, wo es eigentlich sehr einfach ist, sein Christentum zu leben, grundsätzlich, man wird nicht, das Leben ist nicht in Bedrohung und so, dann da schrumpft die Kirche, also da nimmt das Christentum ab. Irgendwie scheint da doch tatsächlich etwas zu sein, dass wenn es so spitz auf Knopf kommt und dann der Glaubende am Evangelium festhält und wirklich sein Leben loslässt und alles auf diese eine Karte setzt, auch vielleicht dazu gezwungen ist, alles auf eine Karte zu setzen, dass dann etwas durchbricht, was auf andere anziehend und ansteckend wirkt. Also es ist vielleicht auch so, dass wenn wir zu ängstlich auf unser eigenes Leben schauen und zum Beispiel auch hier, wir werden vielleicht nicht unmittelbar verfolgt, aber wir werden schon auch hart angegangen, teilweise rhetorisch als Christen, wenn es um unsere Überzeugung geht und dann verstecken wir uns ein bisschen, sagen, ja, einerseits habt ihr recht, auf der anderen Seite und so. Aber anziehend wirkt das auf lange Sicht dann nicht. Vielleicht ist auch so etwas mit damit gemeint.
Man hat ja gesagt, das Blut der Christen ist Samen für weitere Christen. Das war so eine Redewendung, die ich als Kind gehört habe. Aber es ist wahrscheinlich schon so, dass dieses Sterben, dieses überzeugte Sterben für Christus, dass es tatsächlich etwas Fruchtbares ist. Dass andere Menschen sich davon anstecken lassen und selber Christen werden wollen. Aber insgesamt hat man doch immer wieder Angst vor diesem Leben verlieren. So einfach ist es ja wahrscheinlich nicht. Und dieses Leid, also es bedeutet ja zuallererst mal Leid. Und wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, dann kann das ja auch jetzt nicht sein, indem man sich gefällt. Dann hat man ja schon ein Kreuz durchzutragen. Und das ist ja die Kreuzesnachfolge. Also es muss schon durchlitten werden. So leicht wird es einem dann doch nicht sein. Sonst könnte man nicht von Kreuzesnachfolge sprechen.
Vielleicht ist das tatsächlich so, dass in solch einem Augenblick dann wirklich eine andere Kraft, nämlich die Kraft Jesu selbst zum Tragen kommt und dass, wenn Menschen das sehen und sie sagen, wenn jemand in solch einem, wie man es bei den frühen Christen auch war, wo man gesehen hat, dass sie gefoltert wurden und so und trotzdem gesungen haben, dann haben sich, wahrscheinlich war das so, dass die Menschen dann gemerkt haben, die sie sahen, die sagten, ach, die haben etwas, das habe ich nicht. Das ist eine Hoffnung, die über dieses Leben hinaus trägt und da gibt es ja auch Berichte von, dass jemand sagte, ich habe das gesehen, das will ich auch haben. Also ich will auch diese Hoffnung haben, die in jeder Situation besteht.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da einen ganz verborgenen Zusammenhang gibt, denn wir sprechen ja auch davon, dass Glaube, das Erkennen Gnade ist. Und dass dieses Sterben der Christen, dass das tatsächlich wieder Gnade freisetzt, um anderen den Glauben zu ermöglichen oder den Himmel aufzuschließen, wie man es nehmen will. Ich denke schon, dass das zu einer Fruchtbarkeit wird, die sich im Verborgenen dann abspielt.
Jetzt ist es ja so, dass Menschen heute auch gläubige Menschen, vielleicht einsam sind. Ich denke an viele unserer Hörer, die krank sind, auch alt sind, vielleicht nicht mehr so gut weiter können und dann sagen, irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass das ein Sterben ist, eben auch das Alleinsein und so. Wie kann ich mir aber dessen sicher sein, dass es fruchtbar ist und nicht sinnlos? Denn nicht jedes Leiden ist ja automatisch ein sinnerfülltes Leiden. Wie wird aus solch einem Leiden ein sinnvolles?
Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich mein Leid mit dem Kreuz Jesu vereinige, dann habe ich Teil an der Fruchtbarkeit des Kreuzes. So würde ich sagen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dieser Satz, den Jesus ja selbst sagt, wer an seinem Leben hängt, verliert es, dass ich damit auch meinen Lebensentwurf gleichsetze. Also wenn ich an meinem Lebensentwurf festhalte, also wenn ich glaube, so wie die Gesellschaft es ja oft so vermittelt, ja, man muss jung, dynamisch und sportlich sein und selbstbestimmt und tu, was du willst sozusagen, dass das der Lebensentwurf ist, der glücklich macht, wenn ich daran hänge, dann werde ich natürlich mit 70, 80, 90 Jahren aus diesem Muster herausfallen und dann stürze ich mich ins Unglück, wenn ich nur diesen Lebensentwurf habe. Wenn ich aber sage, ich hänge nicht an meinem Lebensentwurf, sondern ich hänge an dem Leben mit all seinen Stufen und Phasen, die dazugehören, dann gehört halt auch das Alter oder auch meine Krankheit zu meinem Leben dazu, indem ich genauso auch meine Erfüllung finden kann, wie mit 20, wenn ich gesund und sportlich und dynamisch bin. Also ich glaube auch der Lebensentwurf jetzt im christlichen Sinne, dass ich versuche, mein Leben von Gott her zu gestalten, auch erstmal natürlich von Gott her anzunehmen, so wie es nun mal ist, das ist für jeden ja auch anders, aber dass ich mein Leben mit Gott gestalte und mir bewusst bin, dass es vor Gott seinen Wert hat, auch wenn ich jetzt bettlägerig bin, wenn ich gelähmt bin, wenn ich gar nichts mehr tun kann, um irgendjemandem zu helfen oder egal was, wenn ich nur noch liegen kann, dann bleibt mir doch immer noch den Blick auf Gott. Und auch dieses Offensein für sein Wort und das Offensein für seine Nähe. Und das ist sehr viel. Und gerade wenn ich sonst nichts anderes mehr tun habe und dadurch frei bin für das Gebet, ist es so, denke ich, sonst wäre ich auch nicht hier in diesem Kloster, ist es die größte Wirksamkeit, die ich habe, nämlich das Gebet. Ich habe nicht so viel Zeit, wenn ich voll im Beruf bin und mich so vielen Aufgaben widmen muss, da habe ich nicht so viel Zeit zum Gebet wie in der Phase, in der mein Leben vielleicht langsam am Ausklingen ist. Und ich kann mich auch in dieser Zeit vorbereiten, auf so wie es Jesus ja hier auch tut. Er weiß, jetzt kommt bald seine Leidensstunde, seine Sterbestunde und er wird bald beim Vater sein. Und das ist doch eine Freude, die mich auch erfüllen kann. Ich werde bald bei ihm sein. Und das ist doch etwas, was mir auch dann diese Phase dieses Lebens auch wertvoll machen kann.
Ich denke, dass dann auch, das fand ich jetzt einen hilfreichen Gedanken, dass man sagt, eben das Leben, wer an seinem Leben hängt, verliert es. Das heißt, da kann auch der Lebensentwurf mit gemeint sein. Und ich denke, da sind wir ja alle irgendwie von betroffen. Auch wir haben alle unsere Wünsche, die auch durchaus fromme Wünsche und Träume sein können, wie zum Beispiel Eltern sich wünschen und davon träumen, dass ihre Kinder eben auch den Glauben weitertragen werden mit großer Begeisterung, wie ein Pfarrer davon träumt, dass seine Kirche voll ist, wie Ordensleute davon träumen, dass es Nachwuchs gibt und ähnliches mehr. Und dann erleben wir manchmal, dass wir es doch nicht in der Hand haben. Und das ist in gewisser Weise auch ein Sterben, dieses nicht in der Hand haben von selbst von unseren durchaus frommen Vorstellungen. Und dann eben zu sagen, auch das verbinde ich mit dem Kreuz Jesu und auch dieses innere Akzeptieren dieser Tatsache, dass die Welt nicht so läuft, wie ich es mir ersehnen würde, vielleicht auch sogar mit Gott ersehnen würde, kann auch wieder Frucht bringen.
Ja, das sind ja jetzt alles Wünsche, die ich jetzt auf andere bezogen habe. Und es geht genauso auch um die Wünsche um mein Leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ganz konkret von mir persönlich ausgehe, das ist vielleicht jetzt wichtig, auch gerade im Jahr der Orden, darauf hinzuweisen, dass ja eigentlich das Mönchtum auch entstanden ist, zumindest im europäischen Kulturkreis, aus der Nachfolge der Märtyrer, also das unblutige Martyrium der Mönche. Es gab keine Märtyrer irgendwann mehr, nachdem das Christentum Staatsreligion war. Und dann traten sozusagen die Mönche an deren Stelle, die sozusagen, also wie gesagt, das unblutige Martyrium gelebt haben. Das war eigentlich genau das, was hier in diesem Evangelium vorkommt. Also das Leben verlieren, an dem man hängt, also das weltliche Leben an den Nagel hängen, sage ich jetzt mal, und ganz konkret in die Nachfolge Christi eintreten, indem man aus der Welt heraustritt, so sah man es ja früher. Wir Klaristen sind mitten in der Welt drin, das ist ein etwas anderer Gedanke, aber zunächst erstmal aus dem normalen Leben, aus dem Alltagsleben aussteigen und ganz in der Nachfolge Christi zu leben. Und das ist ja auch etwas, wo viele sagen, ja, da lässt sich jemand lebend begraben, da wirft jemand sein Leben weg. Also ich habe das sehr oft gehört, als ich hier eintreten wollte. Also das war für mich schon auch so ein Weg des Weizenkorns. Ich habe mich, mein Leben in die Erde gelegt und in der Hoffnung, dass es dann auch reiche Frucht bringt. Aber nicht, weil es meine Idee war, sondern weil es Gottes Idee war. Mein Lebensentwurf war ein ganz anderer und ich habe gemerkt, es ist nicht Gottes Wille. Insofern musste ich von meinem Lebensentwurf abgehen. Also ich konnte nicht an meinem Entwurf hängen bleiben, sondern mich ganz in Gottes Hände legen. Und ich jetzt nach 20 Jahren, ich weiß jetzt nicht, welche Frucht es bringt, aber ich bin davon überzeugt, dass daraus auch Frucht erwachsen ist. Zumindest die Frucht, dass ich ein geglücktes Leben finde. So kann ich es von mir sagen, dass es so nicht geglückt wäre, wenn ich diesem Ruf nicht gefolgt wäre. Insofern ist es eigentlich genau dieses Mönchtum, auch diese Evangeliumsstelle, dass wir unser Leben als ein Weizenkorn sehen, das in die Erde fällt und stirbt, ohne dass wir nun wirklich leiblich sterben, aber im übertragenen Sinne.
Das also nehmen auch als ein dieses in die Erde fallen, sterben, dann, wenn das Leben einen anderen, also wenn Gott einen anderen Entwurf für unser Leben hat als wir selber, das kann ein Leid sein, das kann schlicht und einfach ein Ruf sein, das kann eine, genau, unerwartete Begebenheiten können das sein, und dann bereit zu sein, eben nicht an dem eigenen festzuhalten, sondern sich auf das, was von Gott kommt, hin loszulassen und dort fruchtbar werden. Ich denke, an der Stelle können wir etwas Musik hören und dann sprechen wir weiter im Bibelgespräch. Die Hörernummer ist 089 517 008 008. Johannes 12, die Verse 20 bis 33, das ist die Bibelstelle, die wir am kommenden Sonntag im Gottesdienst hören werden. Und das ist auch die Bibelstelle, über die wir sprechen in diesem Bibelgespräch. Mit uns verbunden sind die Klarissen-Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung in Mainz, Schwester Franziska und Mutter Theresia. Und Herr Bob aus Esslingen ruft an in dieser Sendung, nimmt teil am Bibelgespräch. Grüße, Herr Bob.
Ja, auch. Grüß Gott. Ja, ich liege jetzt gerade noch mit den Nachwehen einer Grippe im Bett und habe mich einfach beschenken lassen von Ihnen dreien, die Sie diese heiligen Worte so bedacht haben. Ja, dass es eine große Freude, ein großer Segen ist und war, Ihnen zuzuhören. Ja, Sie haben beide, die beiden Schwestern, das Wort gleich zu Anfang bedacht, dass diese Heiden, diese Griechen Interesse an Jesus gezeigt haben, ihn gerne kennenlernen wollten. Das ist mir bisher auch nicht so aufgefallen, so ernst wie das ist. Die Sendung heißt Der Höre Israel und ich denke ähnlich wie Sie, höret ihr Christen, ja? Und höret ihr Menschen, sagt man mal. Wie kommen Menschen heute dazu, sich für Jesus zu interessieren? Auch das wurde kurz thematisiert. Wenn sie uns Christen, Menschen sehen, erleben. Ja, Jesus ist von uns gegangen, hat uns den Heiligen Geist geschenkt, um so leben zu können, dass die Menschen ihn in uns erkennen. Ja, also ich denke, um eine kleine Antwort zu versuchen, und wir alle, ich merke das von Ihnen dreien und ich versuche das auch, so im Evangelium, so in Christus zu leben, wie ich es schon verstehe und wie es mir möglich ist und wie ich es zulasse. Also ich mache ja an sich weniger, als ich zulassen könnte, aber immerhin bemühe ich mich ein bisschen, dass Menschen um mich herum eine Ahnung davon bekommen, es gibt mehr als das Glück, das die Welt verspricht, es gibt viel mehr, es gibt Jesus. Und so wünsche ich mir Kirche, so erlebe ich das in Ihnen dreien, die Sie die Bibel bedenken, dass Sie das auch so leben, sonst könnten Sie es gar nicht so mit diesen heiligen Schriftstellern, mit dem Johannes mitfühlen, mit Jesus fühlen, was er gesagt hat, was er uns sagen möchte und damit auch der Welt sagen möchte. Ich danke nochmal ganz, ganz herzlich. Ich denke, es tut vielen Menschen gut, Ihnen zuhören zu dürfen, und wünsche mir eine Kirche, die mehr Vertrauen in Jesus, mehr Vertrauen in diese Ordensleute und die Radio Horeb-Leute setzen, um in diesen zunächst unbekannten Weg hin zu Jesus, hin zu den Menschen gehen zu können. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Bob, für Ihre ermutigenden Worte. Dankeschön. Ich wollte schon fast ein wenig blasphemisch sagen, dass ich froh bin, dass die Grippe uns Ihnen beschert hat. Dass Sie mal, wir haben Sie in der Sendung, glaube ich, noch nicht mit dabei. Und Dankeschön, dass Sie angerufen haben. Dankeschön. Alles Gute und dennoch gute Besserung Ihnen. Ja, das ist dieser eine Satz, den wir ganz am Anfang hatten schon. Herr, wir möchten Jesus sehen. Also der Satz von den Griechen, die an die Jünger herantreten und offensichtlich von Jesus gehört haben und ihn kennenlernen möchten. Herr Bob hat es eben auch schon gesagt, die Menschen suchen Jesus irgendwie, das sagtest du auch, Herr Franziska, ganz am Anfang, es ist im Menschen angelegt, auf Gott hin geschaffen ist der Mensch, und im Endeffekt gibt es eine Sehnsucht, die zu Gott hinziehen möchte. Und ich denke, viele von uns sind ernüchtert oft oder auch deprimiert, fast ein wenig hoffnungslos, wenn man sieht, dass dass wenige Leute sich wirklich so richtig interessieren und begeistern lassen. Das haben wir auch in anderen Sendungen oft immer wieder, dass das gesagt wird, dass man hat das Gefühl, wir leben in so einer satten Generation, einer satten Zeit, und die Menschen sagen, ach, jeder hat so seinen Spleen und du hast deinen, ich habe meinen. Genau, aber dass es dahin kommt, dass jemand sich ernsthaft damit einmal auseinandersetzt, ist gerade in unserer Zeit gar nicht so einfach, eben weil es so viel gibt, um sich abzulenken. Und ich denke mal, dass es da eine Gegenseite gibt, die sich ordentlich dieser vielen Mittel bedient, um die Menschen abzulenken von den wesentlichen Fragen des Lebens.
Vielleicht kann ich da eine Antwort versuchen. Also Herr Bob sagte sie ja auch schon, es ist wichtig, dass man Jesus durch uns hindurch sehen kann, also dass wir durch den Heiligen Geist so leben und ein Zeugnis ablegen, dass Menschen an uns auch Jesus wiedererkennen. Das ist natürlich sehr schwer, das ist ein hoher Anspruch, aber darum sollten wir uns eigentlich bemühen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Aber die wichtige Antwort für mich persönlich ist die, die Jesus doch in dieser Evangeliumstelle gibt. Ich sagte ja zu Beginn, Jesus beantwortet gar nicht diese Frage, er geht auf sein Innerstes, auf seine Existenz ein. Er spricht von seiner Sterbestunde, aber er gibt doch letztendlich eine Antwort, wenn ich es mal zusammenfassen kann. Da heißt es, dass Andreas und Philippus sagten, Herr, die Griechen möchten Jesus sehen. Und Jesus antwortet in Vers 32, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Und das gibt mir eine ganz große Hoffnung. Ich sagte ja ganz am Anfang, jeder Mensch trägt die Sehnsucht in sich, Jesus, Gott sehen zu wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch daran liegt, dass Jesus jeden einzelnen Menschen an sich ziehen will. Er tut es, er sagt es hier direkt. Wenn ich erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Und deswegen trägt jeder Mensch in sich diese Sehnsucht nach Gott, weil er von Gott gezogen wird. Ob er es will oder nicht, er wird von Gott gezogen. Und da können wir uns eigentlich drauf verlassen. Natürlich, die Welt bietet uns so viele Gegenentwürfe, die Gott fern sind. Und es ist nicht leicht, da zu sortieren, aber diese Wirksamkeit von Gott her, die ist auf alle Fälle da. Und ich denke, das ist auch ein Gebetsapostolat an uns, an die Ordensleute oder an jeden, der betet und beten kann und Zeit hat zum Beten, dass wir wirklich darum beten, dass die Wirkkraft Gottes, dass die Wirkkraft Jesu, der alle an sich ziehen will in dieser Welt, zum Wirken kommt. Und da können wir, die Atmosphäre auch etwas frei beten, dass es ankommt. Also das ist das eine, dass die Menschen, der einzelne Mensch sich darum bemühen muss, aber wir möchten auch die Menschen gerade darin unterstützen durch unser Gebet, dass sie immer empfänglicher werden für diese Wirksamkeit, für dieses Ziehen Jesu einer jeden einzelnen Seele.
Also das ist ganz wichtig, das Gebet, das ist vielleicht für all diejenigen, die nicht mehr sich fähig fühlen, wirklich im Apostolat in der Welt unterwegs zu sein, ein ganz wichtiger, nicht wichtiger, genau, immer wieder, das kann man immer wieder sagen, dass man, dass das Gebet die Atmosphäre befreien kann, eben von all dem, was ablenkt. Wir haben ja unglaublich viel, was ablenkt, wenn ich sehe, wie die Medien dazu, die Handys und iPods und ich weiß nicht, was schon auf die junge Generation einstürzen. Die junge Generation war eigentlich diejenige, die so wichtige Fragen gestellt hat, revolutionär gebürstet war, Fragen nach Gerechtigkeit und Umweltschutz und so weiter. Heute hat man das Gefühl, es sind alle eigentlich sehr abgelenkt und kaum jemand ist noch irgendwie innerlich überhaupt politisch oder ähnlich unterwegs. Sondern man kann sich sehr leicht, sehr schnell vergnügen und ablenken. Und das wieder frei zu beten, ist, denke ich, auch eine wichtige, unendlich wichtige Aufgabe. Auf der anderen Seite eben auch dieses Wissen, wenn ich mich Gott ganz hingebe, der Heilige Geist soll ausstrahlen durch mich. Und eben dieses Ausstrahlen kann nur passieren, wirklich, wir können nur ansteckend sein, wenn wir sozusagen sprühen vor Heiligem Geist.
Also ich möchte noch dazu sagen, Schwester Franziska hat vorhin gemeint, in unserer Zeit zählt halt das Junge, Dynamische, Sportliche. Und wir hier im Kloster, wir erfahren halt ganz, ganz viel und ganz, ganz oft, wie Leute durch Krankheiten ganz, ganz plötzlich an ihre Grenzen geführt werden, wenn plötzlich bei dem jungen Sohn von 20 Jahren ein Hirntumor festgestellt wird, wenn zwei Geschwister an Leukämie sterben. Es ist so erschütternd, die Briefe zu lesen und die E-Mails zu lesen, die Telefonate zu hören. Da ist nichts mehr. Da ist aber wirklich absolut nichts mehr von einem Leichtsinn, von einer Vergesslichkeit. Da sagen und flehen die Leute uns geradezu an, bitte, bitte, wir können nicht so fest beten, wir haben nicht so viel Glauben, sie haben einen engeren Weg, einen engeren oder einen heißeren Draht zum Himmel, unterstützen sie doch uns, unsere ganze Familie im Gebet. Ich meine, darüber wird halt auch nie so geredet und das kommt nie so ins Gespräch, aber welche Erschütterung dann diese Menschen durchmachen und wie sie da auf einmal dazukommen, vielleicht gibt es doch noch was mehr, als das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, dass unser Sohn mit 20 Jahren stirbt, der war immer sportlich und dynamisch und gesund. Und auch unser Fürbittbuch, das in der Kapelle ausgelegt ist, jeden Tag kommen Bitten um Gesundheit für eine 17-Jährige, für einen jungen Mann. Und da spürt man, wie da der Lebensentwurf nicht aufgeht. Dass der Sohn, in den man so große Hoffnungen gesetzt hat, dass der jetzt betreut werden muss, dass die Mutter schreibt, bitte erhalte doch meine Tochter am Leben und lass sie nicht sterben. Also das erschüttert mich jedes Mal. Und es häuft sich. Es häuft sich so sehr. Wir waren jetzt mit einem Zeitungsartikel in unserer Mainzer Zeitung und daraufhin haben einige, sagen wir mal, viele Leute angerufen. Wir haben gelesen, dass sie für andere beten. Könnten sie nicht auch für uns mitbeten? Und Da wird etwas geweckt, weil diese Menschen dann in Not geraten durch Krankheit.
Das heißt, das Leid führt dann auf eine sehr dunkle Weise zunächst einmal, aber vielleicht wieder zurück ins Licht. Das heißt, das ist der Weg, der zu Gott zurückführen kann. Ich habe mal einen Ordensmann gekannt, der sagte, ich kann auch nicht immer darum beten, dass Gott den Menschen Knüppel zwischen die Füße schmeißt, weil sie ansonsten nicht, wenn sie nicht hinfallen, nicht aufwachen und hochschauen würden. Also da steckt auch so ein bisschen diese Verzweiflung dahinter, dass den Menschen, die, wo es alles läuft und so weiter ist, dem ist oft schwer beizukommen. Aber ihr sagt ja, ihr habt im Kloster die Erfahrung, dass dann eben oft doch nicht alles so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und eben dann, das ist der Moment, wo der Mensch dann eben die Möglichkeit bekommt, sich doch nochmal den Blick nach oben zu richten.
Also meines Erachtens fehlt im Leben eines Menschen nie das Kreuz, ganz gleich wie es aussieht. Aber dass jemand von Geburt bis zum Sterben auf Hochzeit ist, also das gibt es wahrhaftig nicht. Nur wie Menschen dann mit diesem Schmerz oder diesem Leid oder der Last umgehen, das ist natürlich die Frage.
Dann gibt es noch diesen anderen Weg, der heutzutage vielleicht auch wieder Menschen zurückführt. Der ist in dem Wortpaar Sehnsucht, Spiritualität gefasst. Da geht es nur als kleiner Programmhinweis am kommenden Sonntag in der Standpunktsendung drum mit Pater Christoph Kreitmeier, Franziskaner und auch Psychologe, der darüber spricht, wie er die Erfahrung macht, dass immer mehr Menschen eben mit einer tiefen Sehnsucht nach Spiritualität durch dieses Leben gehen und diese Sehnsucht nach Spiritualität sie dann auch wieder auf den Weg bringt, Gott zu suchen, weil sie doch merken, dass in der vielen Hektik und in dem vielen Hin und Her und den Anforderungen, die so auf uns einprasseln, eben der Lebensnerv zu fehlen beginnt. Und das kann vielleicht auch der Weg sein, der wieder zurückführt und die Menschen wieder fragen lässt: Herr, wir möchten Jesus sehen. Genau. Ja, ich denke mal, dass wir mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, wir müssen leider wieder zum Ende kommen. Das Evangelium dieses kommenden Sonntag ist sehr reichhaltig. Es gäbe noch vieles dazu zu sagen. Vielleicht kommt das in ein paar Jahren in einer Sendung dann mal wieder zur Sprache. Vielleicht sagen wir uns am Ende noch, was wir so mitnehmen möchten in die kommende Woche, in die Woche vor Palmsonntag, bevor es dann in die Kartage geht. Was können wir mitnehmen, Schwester Franziska?
Ja, welchen Punkt soll ich nun nennen? Nenne ich den, der mich eigentlich doch am meisten angesprochen hat, was ich vorhin sagte, dieser Satz: Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dass immer in meinem Bewusstsein bleibt, dass Gott derjenige ist, der immer zuerst zieht. Wenn ich also Sehnsucht nach ihm habe, dann liegt es daran, dass er Sehnsucht zuerst nach mir hat. Und ich glaube, es ist dann schon auch wichtig, gerade auch jetzt im Blick auf die Karwoche und auf den Karfreitag, das auch immer wieder anzusprechen, zu sagen, bei Menschen, die einen um Rat fragen, mit denen man in Gespräch ist, darauf hinzuweisen, dass es Gott gibt, der immer wieder nach uns fragt, der uns so sehr liebt, dass er Tag für Tag diese Sehnsucht in uns wecken möchte und wir nur diese Hand ergreifen brauchen, die schon ausgestreckt ist.
Danke, Schwester Franziska. Mutter Theresia?
Ich möchte auch mit in die Woche nehmen, dass wenn ich Jesus sehen will, dass er derjenige ist, der mich schon die ganze Zeit sehen möchte. Er will ja uns an sich ziehen. Und dass wir dann, wenn wir uns wie das Weizenkorn, ganz gleich in welcher Form, auch in unserem Leben in die Erde senken lassen, also immer wieder ein Stück von uns zu sterben hat, dass wir da in bester Gesellschaft sind, nämlich in seiner Nachfolge. Denn wenn er als Weizenkorn in die Erde gelegt wurde, dann sind wir letztendlich doch auch da bei ihm. Und das ist dieses Gezogenwerden, das er uns versprochen hat. Also es geht um ihn, und auf ihn schauen heißt auch bei ihm sein.
Ja, ich würde für mich, danke erstmal Mutter Theresia, für mich ist es so, dass ich einfach sehr viel mitnehme auch. Ich möchte mich auch in diese Atmosphäre des Evangeliums mit hineinnehmen lassen, einfach merken, wie jetzt alles so auf die Stunde Jesu zudrängt und vielleicht, wenn es möglich ist, irgendwie im Alltag auch eben Momente zu finden, wo ich mich eben in dieses Ziehen, was Jesus da spürt, was ihn auch innerlich erbeben lässt, damit hineinnehmen zu lassen, um zu erspüren, was sein Weg war und um auch dann da sein zu dürfen, wo er ist, wenn es dann eben auf mich und bei mir darauf ankommt. Und damit danke ich allen Hörerinnen und Hörern, die uns in dieser Sendung mit begleitet haben. Und ich möchte Ihnen noch kurz den Hinweis geben, dass Sie einen Mitschnitt von dieser Sendung auch bestellen können im CD-Dienst. 08328 921 120 ist die Nummer. Danke fürs Zuhören. Ihre Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag und wir nehmen noch ein Gebet mit hinein von Mutter Teresa gesprochen für uns alle.
Jesus, du bist Mensch geworden, dass wir dich schauen können, dass wir dich sehen können, in deine Nähe kommen dürfen. Du wolltest alles an dich ziehen. Und um unseretwillen hast du all das auf dich genommen, was dich erschüttert hat, nämlich dieses Sterben für uns, dieses Sterben für die ganze Menschheit. Und du hast in deinem Sterben all das schon aufgefangen, was uns Menschen niemals belasten könnte. Unseren Tod, unser Sterben, all das hast du im Voraus erlitten. Wir bitten dich, dass du uns mit großer Dankbarkeit erfüllen mögest, mit Dankbarkeit dafür, dass du uns an dich ziehen willst, damit wir dich einmal schauen dürfen, wie du bist, und unser ganzes Glück dann darin bestehen wird, bei dir zu sein und dich zu sehen. Danke, Herr, und schenke uns deine Gnade weiterhin. Amen.
Amen.